Herzlich willkommen zu Menschen im Porträt. Mein heutiger Gast hat eine Krise überwunden, die für viele immer noch ein Tabuthema ist. Spielsucht, Verurteilung wegen Veruntreuung, Privatkonkurs. Heute, lange erfolgreich aus der Krise hervorgegangen, unterstützt er andere Menschen und leistet wertvolle Präventionsarbeit. Vor allem ein spannendes Gespräch mit Gerald Pfeiffer. Herzlich willkommen.
Hallo.
Wie war so das Leben davor? Wie war das Leben vor dem ersten Spielen?
Im Prinzip hat alles passt. Ich bin in Graz geboren, habe da maturiert, habe dann nachher studiert und am Beginn der 90er Jahre im Zuge meiner Diplomarbeit mit Freunden zusammen an einem Thema gearbeitet. Da haben wir dann eine Firma gegründet und das ist eigentlich ganz gut gegangen alles. Wir sind eigentlich ständig gewachsen. Und war alles gut. Das Studium hat darunter gelitten, dass ich halt relativ viel gearbeitet habe. Ich habe dann leider nicht fertig studiert. Und das war dann bis Mitte der 90er Jahre, ist eigentlich alles gut gegangen. Und es war dann eben so, dass dann 1995, 1996 ist dann ein bisschen ein Problem entstanden. Das war ein bisschen eine Vermischung zwischen meinem Beruf und Privatleben. Und das war ein bisschen, wo ich nicht gewusst habe, wie ich weitergehen oder wie ich weitermachen soll. Und in der Zeit habe ich sehr viel nach Ablenkung gesucht, bin oft mit Freunden weggegangen. Ich war alleinstehend zu der Zeit. Und die waren natürlich auch oft in Beziehungen, haben schon Kinder gehabt und so weiter. Und da landet man halt dann irgendwann einmal allein am Abend und denkt immer nach und will sich eigentlich ablenken von den Problemen. Und so bin ich halt dann in einem Lokal gesessen und habe einen Automaten gesehen. Und das war ein Abend, wo ich das erste Mal halt dann allein gespielt habe. Man kann nicht sagen, dass ich vorher, also ich habe schon auch gespielt, ich war im Casino vorher, ich war gemeinsam mit anderen in einen Automaten was eingeworfen. Also Spielen hat immer einen hohen Stellenwert in meinem Leben gehabt, weil ich es sehr gern gemacht und aber an diesem Abend war es das erste Mal, dass ich allein gespielt habe. Und das hat dann eigentlich die Wirkung erreicht, die ich erzielen wollte. Ich habe mich ablenken können und ja, es war dann immer so, wenn ich an einem Abend nicht gewusst habe, mit wem oder was ich mache oder ich nicht gewusst habe, wie ich mich ablenken kann durch Gespräche mit Freunden oder so, habe ich halt einen Automaten gesucht.
Ablenken von was jetzt konkret?
Von dieser Problematik, weil ich nicht gewusst habe, wie ich weiter tun soll, wie ich machen soll. Und ich habe da das Bild von Charlie Chaplin gesehen und das war damals auch, er hat ja so einen schönen Spruch, an den Scheidewegen des Lebens stehen auch keine Schilder, wohin wir gehen sollen. Und so ist es mir ergangen. Ich habe nicht gewusst, wie ich weiter tun soll. Und so ist es dann zu einer Regelmäßigkeit geworden. Und dann haben sich die Probleme aber aufgelöst, alles. Und es ist gut weitergegangen, aber das Spielen war dann drinnen in mir. Und dann geht es halt so weiter. Dann bekommt man halt, wenn man diese Ablenkung in der Form nicht mehr so braucht, dann denkt man drüber nach und man merkt, dass man viel Geld verspielt hat und dann will man das wieder zurückgewinnen. Und so dreht sich das Radl dann immer weiter.
Also 1995 quasi hat es begonnen, habe ich rausgehört jetzt. Wann haben Sie für sich selbst dann gemerkt, ich habe jetzt ein Problem, es ist jetzt für jetzt? Gab es so einen Moment, wo ich so das Gefühl, das ist jetzt ein Schritt zu weit schon?
Es ist so, dass man ein Problem damit hat, realisiert man eigentlich relativ schnell, weil man verspürt Geld, aber man versucht sich das alles wieder zurechtzulegen. Meine Gedanken waren auch, dass ich gesagt habe, okay, ich fahre nicht auf Urlaub, ich habe kein teures Auto, wenn ich mir das leisten würde, wäre das Geld auch weg. Und ich haue es halt in den Automaten ein, ich bin niemandem Rechenschaft schuldig, es ist mein Geld und so weiter. Und man glaubt, dass man das alles auch wieder in den Griff kriegt, dass man sagt, okay, ich werde es zurückgewinnen und hofft, dass man das dann ganz ablenken kann. Und so merkt man nicht, dass man da immer tiefer hineinrutscht. Und man merkt dann, es ist dann so, ich habe dann einen ersten Kredit aufnehmen müssen, weil das ganze Geld weg war. Das war noch Ende der 90er Jahre, da war das Ganze noch einfacher mit den Krediten auch. Habe dann ein Konto abgedeckt und den Rest habe ich wieder gespült. Und es ist so, dass auch zu der Zeit das Thema Spielsucht noch nicht so medial eigentlich bekannt war. Ich nicht, glaube ich, nicht einmal gewusst, dass es die Spielsucht in dem Sinne als Krankheit gibt. Und ja, und so ist es dann halt weitergegangen, dass es nicht richtig ist, dass es nicht gut ist, was ich mache. Das habe ich schon gewusst, aber ja, man versucht es halt alles wieder dann irgendwie ins Lot zu bringen. Und auch maschiniert sich dafür, das zu sagen. Dann ab einer gewissen Zeit denkt man sich, ich kann jetzt nicht erzählen, dass ich damals so und so viel mein ganzes erspartes Geld verspielt habe, der Familie, Freunden, weil man sich eigentlich dann dafür geniert.
Wie geht man innerlich dann mit diesem Konflikt, sage ich, um? Einerseits, okay, man weiß schon, man hat irgendwie ein Problem, aber man kann es mit keinem zugeben, kann man nicht, genieren will man sie nicht. Man hat jetzt schon einen Kredit aufgenommen. Was geht dann in diesen Tagen, Wochen, Monaten in einem vor?
Ja, wie gesagt, man hofft ständig, dass man das durch irgendwie dann das Ganze wieder ausgleichen kann, dass man das Geld zurückgewinnt und ja, das sind eigentlich dann in der Form die Gedanken. Wie gesagt, dass die Problematik bei der Spielsucht oder ist, dass man ja immer wieder verschiedene Gründe findet, warum man spielt. Und bei mir war es dann in der Phase halt, dass ich das zurückgewinnen wollte. Und das war dann aber auch so, dass ich dann im Jahr Mitte 2000, also im Juni 2000, habe ich meine Frau kennengelernt, habe ich nicht, kann nicht sagen, ich habe sie schon länger gekannt, aber wir sind da zusammengekommen und das war für mich ein Moment, wo ich mir gedacht habe, okay, das, du musst aufhören zum Spielen. Noch dazu war eines von den Lokalen, wo ich gespielt habe, in der Nähe, dort wo sie gewohnt hat, es war mir einfach gefährlich gefährlich. Im Prinzip war es eben so, dass man sich eigentlich das nicht eingestehen will und dass man sich geniert dafür und darum habe ich es auch nicht gesagt. Habe dann von einem Tag auf den anderen aufgehört und das waren natürlich die nächsten Gedanken waren, okay, du hast offensichtlich eh kein Problem damit, du kannst von einem Tag auf den anderen aufhören. Es gibt kein Problem, du brauchst jetzt mit dem Thema nicht mehr beschäftigen. Therapie wäre so und so nicht in Frage gekommen, aber es war einfach auf der Seite und habe mich dem Thema nicht mehr gewidmet. Ich habe gedacht, das ist erledigt.
Und was erledigt?
Es war dahingehend nicht erledigt, weil natürlich habe ich ja nicht die Nachwehen gehabt, ich habe noch die Kredite und so, das den einen Kredit zurückzahlen müssen und es ist dann 3 Jahre gut gegangen, es ist die gemeinsame Tochter auf die Welt gekommen und es war dann so, dass ich irgendwann Ende 2003, glaube ich, war das, war ich mit Freunden Fußball schauen in ein Spiellokal, also Spiellokal und das Fußballspiel war nicht so berauschend und wir haben uns dann halt auch wiederum ein bisschen abgelenkt. Dann haben wir auf Hunderennen gewettet und ja, so zur Unterhaltung. Und die anderen haben dann auch zum Teil gewonnen. Bei mir ist ich hab viel verloren, also viel ist relativ dann immer, gell. Es waren damals, glaube ich, 100, 150 Euro. Aber es hat mich unheimlich geärgert, dass ich das verloren habe. Und ich habe am nächsten Tag von der Firma aus eine Besprechung gehabt, das war es um 10 Uhr. Und dann habe ich gesagt, es dauert bis 11 Uhr. Wenn ich dann nachher sage, ich gehe Mittagspause, habe ich 3 Stunden ungefähr Zeit, da hole ich mir das Geld zurück. Also ich hole mir das sofort wieder zurück. Und bin dann, die Besprechung war noch schneller vorbei, als hat nicht einmal eine Stunde gedauert. Bin dann in ein anderes Spiellokal gegangen, habe dort auch wieder auf Hunderennen gewettet. Und da dauert ein Wettzyklus dauert 5 Minuten. Also von der Abgabe der Wette oder so bis zur Entscheidung, ich gedacht, das dauert mir einfach viel zu lang, das geht nicht. Und habe dann Automaten gesehen und habe mir gedacht, da haue ich Geld ein, dann hole ich mir das Geld zurück. Und das war mehr oder weniger der Moment, wo es das Ganze den Schalter wieder umgelegt und auf Modus Spielen wieder war. Das heißt, wenn ich mich ablenken wollte, dann bin ich halt dann auch wieder spielen gegangen. Natürlich in den ersten Jahren noch nicht so viel, aber das ist dann wieder systematisch, ist das mehr geworden.
Das war die Zeit, wo Sie gerade schon Tochter hatten und verheiratet waren?
Genau, da habe ich die Tochter gehabt, da war ich verheiratet und ja, es beginnt dann halt so, dass man, wie gesagt, wieder dann einrutscht in das Ganze und der Drang wieder da ist, dass man daran denkt, wann kann ich wieder mal spielen gehen und das ist dann schon klare Anzeichen für die Sucht. Und war dann halt, hat dann damit begonnen, dass ich halt dann eigentlich ein Parallelleben geführt habe. Bei meiner Frau habe ich nie was erzählt davon, ich habe es nach wie vor geheim gemacht Aber es beginnt dann halt, man muss dann halt mit Lügen beginnen. Also man muss länger arbeiten. Das hat meine Frau, nachdem sie gewusst hat, dass ich früher oft lang gearbeitet habe, habe ich gesagt, ja, ich muss wieder was machen. Ich war in der Firma eben für Personal zuständig. Wir waren dann schon 50 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen haben wir gehabt. Für Personal, für die Finanzen zuständig. Und das war oft, dass ich die finanziellen Sachen, also Controlling vor allem, am Abend gemacht habe, weil da habe ich mehr Ruhe gehabt. Und so hat meine Frau das immer geglaubt, dass ich, wenn ich gesagt habe, ich muss länger arbeiten, dass ich halt auch wirklich arbeite. Und manchmal bin ich halt dann auch in der Zeit spielen gegangen. Ich habe gesagt, ich treffe mich mit Freunden, ich habe einen Stammtisch. Beim Stammtisch habe ich um 10 Uhr gesagt, ich muss heimgehen. Bin dann aber spielen gegangen und um 2 Uhr heimgefahren. Und meiner Frau habe erzählt, dass es so lustig war. Und wir haben Karten gespielt und gerade gehabt, die Zeit übersehen. Und so ist es halt, eine Lüge ist nach der anderen. Und ich sage, ich gehe am Fußballplatz, bin ich gar nicht gegangen zuschauen und bin spielen gegangen. Oder wenn ich schauen war, bin ich nachher mit den Freunden etwas trinken gegangen und so weiter. Also man zählt halt immer irgendwas. Und das, ja, und so geht es dann, ist es dann weitergegangen. Und es war dann relativ bald auch schon, dass es mein Geld auch knapp geworden ist. Ich habe mir dann in der Firma, weil nachdem ich für die Finanzen zuständig war, ein Geld ausgeborgt, so wie es mir gedacht habe am Anfang, mit dem ich dann spielen gehen kann, weil ich gewinne dann eh was und dann soll ich es gleich wieder zurück, beziehungsweise wenn ich nichts gewinne, dann ist ein paar Tage später, kommt dann wieder das Gehalt und dann kann ich es zurückzahlen und so habe ich mir was ausborgt und dann wieder was ausborgt und halt nicht zurückzahlt. Und ich habe das aber immer genau mitgeschrieben, weil der Gedanke war immer da, dass ich das alles zurückzahlen werde.
Und wann kam dann der Punkt, wo so, okay, da habe ich dann einen Ausweg gefunden oder da war dann wieder für mich der Schritt, okay, jetzt muss ich was tun, wie ging es weiter dann?
Ja, es ist dann immer, ich bin immer tiefer reingerutscht. Ich habe dann noch einen zweiten, einen dritten Kredit aufgenommen. Das war schon schwieriger, da wollten sie eine Bürgschaft von meiner Frau, das habe ich natürlich verhindert. Ich habe in der Firma, wie gesagt, Geld veruntreut, ich habe Rechnungen gefälscht, damit man da nicht draufkommt. Und habe mit dem mitgerechnet, wie viel ich genommen habe, weil ich aber wusste, über Warnung, wenn ich die verkaufe, dann kann ich es im schlimmsten Fall das zurückzahlen. Und so geht es dann, rutscht man dann immer weiter in das Ganze rein und ja, man realisiert dann, dass man halt süchtig ist und es kommen Schlafstörungen dazu, ich habe nicht mehr schlafen können und habe dann mich ständig in mein Leben ablenken müssen, also durch Aufzählungen und so weiter, auch wenn ich jetzt nicht vor dem Apparat gesessen bin. Und ja, und das geht dann halt so dahin. Und dann ist irgendwann der Moment gekommen, wo ich mehr Geld aus der Kasse genommen habe, veruntreut habe, als was die Wohnung wert war. Von dem Gefühl her, also ungefähr habe ich schon gewusst, was die Wohnung wert sein wird. Und das war dann der Moment, wo ich eigentlich realisiert habe, dass es kein Zurückgeben wird. Und ab dem, da ist es dann auch rapide gestiegen.
Die Schulden?
Ja, weil ich einfach viel mehr gespielt habe dann, weil ich viel mehr mich ablenken habe müssen, weil ich gewusst habe, also ich das störe systematisch mein Leben. Aber zu dem Zeitpunkt war es auch noch so, dass ich, wenn ich mir gedacht habe, nein, ich muss mit meiner Frau reden, ich muss das Ganze beenden und so weiter. Und der nächste Gedanke war, ja gut, aber wenn ich mit ihr rede, dann muss ich eine Therapie machen, dann kann ich nie wieder spielen gehen. Das heißt, ich habe damals noch richtige Angst davor gehabt, das nicht mehr tun zu dürfen, womit ich mein Leben zerstört habe. Und das ist dann 3 Jahre lang so dahingegangen, eigentlich von 2010 bis 2012. Und ab einem gewissen Zeitpunkt war es dann so, wo ich gewusst habe, ja, ich kann eigentlich jetzt nur mehr von Termin zu Termin so quasi leben und hoffen, dass bis dahin mein Lügengebäude nicht zusammenbricht. Und dass ich nicht auffliege, weil dann ist alles vorüber. Und so hofft man dann halt noch, dass man Weihnachten mit der Familie erlebt. Die Tochter war damals 10 Jahre, die hat sich halt schon riesig gefreut auf Weihnachten. Und dann kommt der eigene Geburtstag, ja, da will man auch nicht. Dann ist der Bruder von meiner Frau sehr schwer krank geworden. Und habe mir gedacht, ich kann das jetzt hier nicht auch noch antun, dass ihr das von mir erzählt. Und Ja, und so schleppt man sich halt von einem Termin und denkt sich immer, wenn ich das noch erleben kann mit der Familie, dann war es schön, weil für mich war eigentlich klar, dass es nachher dann nachher vorüber ist. Wie das Ganze vorüber sein wird, das habe ich auch nicht gewusst. Und das hat es für mich halt verschiedene Varianten gegeben. Also entweder ich gehe zur Polizei und ich stelle mich, oder ich verlasse Österreich oder ich verlasse die Welt. Und so geht es halt dahin. Es war dann so, dass im Juli 2012 meine Frau noch einen Urlaub gebucht hat, eine Woche mit Freunden zusammen, und sind wir nach Kroatien gefahren. Und dann habe ich mir gedacht, das möchte ich noch, das wäre noch schön, wenn ich das noch mit der Familie verbringen könnte, eine Woche. Das ist dann auch, hat dann auch hingehört. Und nachdem wir dann zurückgekommen sind, habe ich gewusst, jetzt muss ich das Ganze beenden, weil es wird dann auffliegen, weil es war bei mir so, ich habe Bilanzen zurückgehalten. Weil ich einfach in der Menge, was ich dann veruntreut habe, das nicht mehr durch Scheinrechnungen kompensieren konnte, und habe dann schon eingeschriebene Briefe gekriegt vom Gericht, dass ich die Bilanz abgeben muss und so weiter und Strafen und so. Und das habe ich gewusst, dass ich kann das nicht mehr rauszögern, dass ich die Bilanz nicht abgebe, weil das geht einfach nicht. Aber selbst das habe ich verheimlichen können. Also ich habe dann schon irgendwann gewusst, genau wann die eingeschriebenen Briefe kommen, immer am zweiten Werktag eines Quartals. Und an dem Tag habe ich daheim gearbeitet und habe gesagt, ich komme heute, mache Homeoffice so quasi daheim. Und habe dann die Briefe abgefangen, dass meine Frau die nicht erwischt, und bin dann erst am Nachmittag arbeiten gegangen.
Und was und wann war dann quasi der Moment, wo du sagst, okay, jetzt muss ich was machen, jetzt ist eben quasi schon, ich kann es nicht länger verheimlichen. Was war dann der nächste Schritt, oder was haben Sie dann gemacht?
Naja, es ist so, ich muss was machen, war bei mir eher so, dass der Gedanke war, es ist jetzt vorüber. Und es war am 24. Juli 2012, da habe ich meinen Rucksack gepackt gehabt im Auto und bin in der Früh von zu Hause weggefahren, in dem Gedanken, dass es das letzte Mal sein wird, dass ich meine Familie sehe. Also ich habe mehr oder weniger dann gesagt, jetzt ist es vorüber, jetzt ist es aus, und bin weg von meiner Frau. Dann zu mir gesagt, im Nachhinein, sie hat sich noch gewundert, weil es hat eine Freundin bei meiner Tochter übernachtet, und ich bin zweimal ins Zimmer eingegangen von ihr und habe mich von ihr verabschiedet, in der Früh, bevor ich gefahren bin. Wie gesagt, weil ich gedacht habe, das war's. Ich habe nicht gewusst, wie es ausgehen wird. Ich habe mir gedacht, es ist, wenn ich jetzt zur Polizei gehe und mich stelle, es wird so sein, dass mein Leben ist an sich vorüber, weil ich werde dann irgendwo allein sein, ich werde irgendwo vielleicht in Winzidorf oder vielleicht wahrscheinlich in Graz. Ich habe nicht an Graz gedacht, ich habe mir gedacht, ich muss halt irgendwo anders hin, wo mich keiner kennt, und ich werde einfach in meinem Leben keine Chance mehr haben, oder ich werde einfach, ich verschwinde aus Österreich, und bis mich halt irgendwo erwischen, ich habe auch alles mitgehabt dafür, dass ich, wenn ich sage, ich verlasse die Welt. Das habe ich zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, und bin dann in der Früh losgefahren und habe dann einen befreundeten Steuerberater angerufen, und das war der erste Mensch, der mir erzählt hat, dass ich spielsüchtig bin und dass ich enorm viel Geld veruntreut habe. Und ich habe gesagt, ich möchte nur eins wissen, was heißt das für meine Familie? Müssen die jetzt ein Leben lang die Schulden von mir zurückzahlen, und was heißt das? Und er hat gesagt, er ist kein Jurist, das kann er mir nicht genau sagen, aber er kennt jemanden, der sich da Bescheid wüsste. Und ich soll doch zu dem genau gesagt, nein, ich gehe zu niemandem mehr hin, ich will nur diese Frage beantwortet haben. Und hat er gesagt, ja, er wird schauen, dass einer reicht. Und das hat mit dem um 7:30 in der Früh telefoniert. Und dann habe ich gedacht, okay, eine Stunde, wenn ich von einer Stunde mir was schreibt oder mich anruft oder mir Information gibt, dann passt es. Und eine Stunde später, um 8:30, schalte ich das Handy aus. Weil dann ist es ein Zeichen dafür, dass es nicht sein soll, diese Variante. Weil man kann nichts mehr selber entscheiden in so einer Situation. Man hofft immer nur auf Zeichen und weiß nicht, weil es, wie gesagt, man hat ja keine Achtung mehr vor sich selber, und man erwartet auch nicht, dass irgendwer anders eine Achtung vorhanden hat, und so hat man eigentlich das Ganze dann abgeschlossen für sich selber. Hab dann relativ bald also eine Information gekriegt, dass ich mit dem am Nachmittag, dass ich den anrufen kann, und bin dann in der in der Südsteiermark herumgefahren, Autobahnrastplätze aufgesucht oder irgendwo mich hingestellt auf Parkplätze und habe dann begonnen, halt meine Briefe zu schreiben an meine Frau und meine Tochter, an die andere Familie und auch vor allem auch an die Firma, an die Kolleginnen und Kollegen, wo ich mich halt für das alles entschuldigt habe, was ich angestellt habe und versucht habe, vielleicht ein bisschen zu erklären, wie es dazu gekommen ist. Und ja, und das habe ich halt dann auch immer, das habe ich dann halt den ganzen Tag geschrieben und so bin ich halt herumgefahren, dass die Zeit vorübergeht, bis 3 Uhr.
Und wie ging es dann weiter?
Ja, ich bin dann in einem Ort gewesen und dort habe ich geschrieben und habe dann so nach links abgeschaut, da war eine Kirche. Und meine Eltern sind sehr gläubig und dann haben wir gedacht, ja, ist ja wurscht, ich gehe in die Kirche rein und habe mir so gedacht, für mich, ja, Herrgott, ich weiß, dass du mir nicht mehr helfen kannst, dass es vorüber ist, das weiß ich. Aber kannst du mir nicht ein Zeichen geben, was ich tun soll, weil das wäre für mich schon wichtig, dass ich weiß, was ich machen soll. Und bin dann wieder halt aus, ich habe mich ins Auto gesetzt und ein paar Minuten später ist auf der anderen Straßenseite ein älteres, grauhaariges Ehepaar Hand in Hand mit einem Einkaufskorb in der Hand gegangen. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, wenn ich das mit meiner Frau erleben könnte, das war das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Also, und das war, hat mein Therapeut dann gesagt, voraussichtlich der Moment, wo ich, wo es mir den Schalter wieder umgelegt hat und ich habe Ja zum Leben und Nein zum Spiel gesagt. Und habe dann um 3 Uhr mit dem Rechtsanwalt kurz telefoniert. Er hat gesagt, ich kann vorbeikommen, er kann mich nicht aufhalten. Er kann nichts tun, ich kann jederzeit wieder gehen, aber es ist einfacher, wenn wir das persönlich besprechen. Und dadurch, dass ich dann war ich schon sofort, habe ich gesagt, okay, ich komme vorbei. Es war dann auch so, dass ich natürlich vorher in der Firma und meiner Frau gesagt habe, ich bin nicht erreichbar, weil ich habe sehr viele Termine an dem Tag. Und bis 1 Uhr oder 2 Uhr bin ich nicht erreichbar. Dann hat meine Frau schon ein paar Mal angerufen gehabt und so weiter. Ich habe dann geschrieben, ich habe noch einen Termin beim Rechtsanwalt, ich melde mich nachher. Und ja, und bin dann zu dem Rechtsanwalt gefahren und habe ihm erzählt, dass ich halt spielsüchtig bin und habe ihm den Stick gegeben, wo die ganzen Daten oben waren, also das ganze Geld, was ich veruntreut habe, über alles mitgeschrieben gehabt und so weiter. Das habe ich ihm gleich gegeben und er hat dann zu mir gesagt, also die Spielsucht ist eine Krankheit, da tut man Dinge, die kann man sich selber nicht erklären. Und dieser Satz war für mich in dem Moment so enorm hilfreich, weil ich mir immer gefragt habe, wie kann es sein, dass ich so ein Schwein bin, dass ich Menschen, die mir vertrauen, die Familie, die Kolleginnen und Kollegen, dass die noch, ich alle noch Strich und Faden betrüge. Und ich habe mir immer gedacht, eigentlich bin ich nicht so ein Mensch, weil ich bin eigentlich so vom Wesen her eher derjenige, der, wenn mir beim Kaufhaus irgendwer 10 Euro zu viel ausgibt, dann gebe ich das zurück. Und 2 Stunden später nehme ich aber ein paar tausend Euro aus der Firmenkasse und verspüle es. Also das habe ich nie verstanden, wie ich so sein kann. Und das hat mir enorm geholfen, eben dieser eine Satz. Und er hat dann zu mir gesagt, ja, also wir werden Selbstanzeige machen und ich muss halt damit rechnen, dass ich ins Gefängnis, also Gefängnisstrafe ist sicher. Ob ich jetzt untersuchungshaft komme, das weiß er nicht, weil eben die Aufzeichnungen doch sehr genau sind, was ich gehabt habe. Und ja, habe dann meine Frau angerufen, wie das Gespräch mit ihm vorüber war. Und ja, sie hat dann zu mir, habe ich kurz gesagt, was passiert ist, und sie hat zu mir gesagt, bitte komm nach Haus und bitte hör nicht auf zum Telefonieren jetzt. Und bin dann in telefonierender Weise von der Grazer Innenstadt nach Lernhardt auf die Riechstraßen gefahren, weil dort wohnen wir eben. Und sie hat gesagt, nicht aufhören, also sie hat Angst gehabt, dass ich halt dann vielleicht nicht heimkomme. Und bin dann gefahren in die Elisabethstraßen, ist dann eine Polizei bei mir vorbeigekommen und die haben sie mich dann mit der Kelle, haben sie mich dann nachher runtergeholt. An die Freisprecheinrichtung oder Anlage, dass man mit dem Handy Lautsprecher machen kann, das habe ich nicht gedacht. In der Situation, ich bin halt oder vielleicht hat es den ergeben, hat es sicher schon. Und bin dann dem nachgefahren und dann Polizeistation Riesstraße, bin ich dann halt zurückgefahren und dann hat er gesagt, ja, Fahrzeugpapiere, Führerschein, Zulassungsschein haben wir alles gegeben. Also der Pfeiffer, Sie wissen schon, warum wir Sie aufgehalten haben. Und gesagt, ja, habe ich gesagt, weil ich telefoniert habe. Und dann hat er mich so genau angeschaut und gesagt, Herr Pfeiffer, haben Sie was getrunken? habe ich gesagt, nein, ich habe rote Augen, weil ich geweint habe. Und dann hat er gesagt zu mir, Herr Pfeiffer, hat er gesagt, Sie haben ja offensichtlich Probleme, mögen Sie es nicht noch schlimmer, indem Sie mit dem Auto so fahren, unkonzentriert und einen Unfall oder irgendwas was passiert. Fahren Sie nach Hause, ich wünsche Ihnen alles Gute. Und dann habe ich gedacht, das ist das zweite Zeichen, weil der Polizist wünscht mir alles Gute und lässt mich fahren ohne Strafe. Und das war es dann. Da bin ich heimgefahren und die ersten Worte von meiner Frau waren dann, also, wir werden das alles schaffen. Und das war im Großen und Ganzen der 24. Juli. Ich sage immer bei meinen Vorträgen, das war der schlimmste Tag in meinem Leben, aber der beste. Weil ich bin seit damals spielfrei.
Und dann ist es zur Polizei Selbstanzeige, da habe ich gesagt, im Endeffekt der Anwalt sagt Selbstanzeige, dann sind sie aber doch nach Hause gefahren nach der Zwischenepisode?
Nein, das hat er für mich gemacht, die Selbstanzeige, okay. Schon mit allen Unterlagen, also hat das alles zusammengeschrieben und so weiter. Das war Dienstag, wo das war, und am Freitag ist dann, die Selbstanzeige abgegeben. Bei mir war es eben so, wir sind dann sofort zu meinen Eltern gefahren an demselben Abend. Ich hätte am liebsten natürlich den Kopf in den Sand gesteckt, aber wir haben die Tochter zu einer Freundin gebracht und sind dann zu den Eltern gefahren und ich habe ihnen das erzählt halt und habe dann auch dort erfahren, dass mein Großvater spielsüchtig war. Das habe ich auch nicht gewusst bis dahin. Es war dann so, wie gesagt, ich bin dann natürlich fristlos entlassen worden, klar. Und ein paar Tage später, wie gesagt, am Freitag ist dann die Selbstanzeige rausgegangen, habe dann sofort auch mit Therapie begonnen, Einzeltherapie, habe auch Gruppen, bin Selbsthilfegruppe gegangen, in eine geleitete Gruppe auch und habe dann im Oktober war das dann beim Landeskriminalamt meine Einvernahme gehabt und im März 2013 war dann meine Gerichtsverhandlung und ich habe dann der Richter hat mir, ich dann kriegt 3 Jahre, 2 Jahre bedingt, 1 Jahr unbedingt. Und er hat gesagt, wenn ich nicht so ein rückhaltloses Geständnis abgelegt hätte, dann wäre es mehr geworden. Habe dann auch die Weisung bekommen, dass ich weiter die Therapie mache, solange ich noch auf Bewährung die Strafe habe. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann um Strafaufschub angesucht, damit ich die Wohnung noch verkaufen kann. Die Wohnung ist dann auch verkauft worden, habe ich einen Teil der Schulden wieder gut machen können. Und war dann im Jahr, das war dann 2013, 2014, war dann der Privatkonkurs. Habe ich nur 3 Gläubiger gehabt. Das war die Firma, natürlich mit einem riesigen Teil. Dann war es die Republik Österreich, weil ich die Strafen eben teilweise nicht zahlt habe, weil ich für die Bilanz die ich nicht abgegeben habe. Und das dritte war die Bank, weil ich halt natürlich die Kredite noch offen gehabt habe. Und es ist im Wesentlichen davon abhängt das Ganze, der Zahlungsplan, den ich angeboten habe, ob da die Firma zustimmt oder nicht. Und die haben intern darüber abgestimmt und haben dann zugestimmt dem Ganzen und haben mir so sozusagen eine Chance in mein Leben nochmal gegeben, dass ich je wieder schuldenfrei wäre. Das muss ich also meiner Ex-Firma verdanken, dass das alles nochmal schaffen habe können.
Und das heißt, quasi dann bedingt, unbedingt das Alter im Gefängnis gehen müssen oder nicht?
Es war dann so, ich habe dann im 2014, im Juni, habe ich dann zum Strafantritt gekommen. Ich habe vorher ein Ansuchen auf Fußfessel gegeben und dadurch, dass ich vom IMS eine Umschulung genehmigt gekriegt habe, ich habe eine Ausbildung gemacht zum sozialen Berufspädagogen und eine Schweißerlehre begonnen. Und dadurch ist mir ein Fußfessel genehmigt worden und ich habe dann die Strafe mittels Fußfessel verbüßen können. Das war für mich natürlich sehr wertvoll, dass ich das sozusagen daheim und nicht ins Gefängnis habe gehen müssen.
Was war dann quasi ab dem Weg, wo die Entscheidung gefallen ist, wo die Therapie begonnen hat, was war dann in der Zeit die größte Herausforderung innerlich für Sie?
Bei mir war es eben so, dadurch, dass ich ja da relativ bei mir das lang gedauert hat mit den Gerichtsverhandlungen, mit der Fußfessel, mit der Bewährungsstrafe, dass ich da sehr lange Zeit weniger Spülgedanken gehabt habe, weil ich Angst gehabt habe, dass ich da nie wieder in das Ganze reinkomme. Und ich habe, wie gesagt, ich habe alles gemacht, um da mir alle Hintertüren zu schließen. Also wir haben von Anfang an, hat meine Frau gesagt, wir werden damit offen mit dem Problem umgehen. Wir werden das nicht mehr lügen und nicht verheimlichen, irgendwas. Wir haben allen das erzählt. Und ich habe allen Freunden das erzählt. Das wäre nicht anders möglich gewesen. Es war in der kleinen Zeitung dann Artikel drüber, über mich. Also, und so haben wir, war es von Anfang an also klar, dass ich sozusagen da in dem, durch die Familie, durch die Freunde und so weiter, dass ich da eigentlich einen sehr guten Schutz habe, weil dass jeder weiß, dass ich ja nicht mehr in solche Lokale rein darf. Und das hat mir auch keiner gefragt, wenn man ein Fußballspiel anschauen gegangen ist, sind wir halt woanders hingegangen schauen und nicht in ein Spiellokal. Und ja, wie gesagt, das war dann auch so, dass ich durch diesen offenen Umgang mit dem Ganzen auch dann für mich begonnen habe und gesagt habe, okay, nachdem ich jetzt so viele Menschen mit dem, was durch meine Sucht eben verletzt habe und betrogen habe und möchte ich vielleicht ein bisschen was vielleicht anderen helfen, da aus dem rauszukommen. Und dann hat es dann begonnen, dass ich eben mit meinem Problem halt öffentlich umgegangen bin. Und wie gesagt, wir haben auch meine Frau dann am ersten Schultag, weil es war in den Ferien, wie das Ganze war, und dann am ersten Schultag in der Schule angerufen und hat der Klassenvorständin das erzählt und hat gesagt, also sie können offen über das Thema auch in der Klasse reden, weil die Emma kann das nicht für sich allein und nur in der Familie mit dem Problem dann umgehen. Und das war schon für sie ja sehr wichtig, weil es war für sie so und so schwierig, in dem Alter das Ganze zu verstehen. Und weil ich habe sie ja dann mit den Summen hat sie ja nichts angefangen, Veruntreuung und so weiter. Und ich habe ihr dann versucht, das auch anders zu erklären, weil sie hat damals Karate gelernt. Und es ist einmal in der Woche ist meine Frau mit ihr zum Karate-Training gegangen und einmal in der Woche bin ich gegangen. Und wenn ich mit ihr hingegangen bin, habe ich gesagt, Emma, soll ich zuschauen oder muss ich zuschauen? Und sie hat gesagt, nein, ist nicht unbedingt notwendig. Hätte sie natürlich gefreut, wenn ich zugeschaut hätte. Und ich habe dann die Chance genutzt und bin weggefahren und habe gesagt, ich muss noch was erledigen, ich muss was einkaufen, ich muss was holen oder irgendwas habe ich erzählt und bin in der Zeit dann nochmal spielen gegangen. Und habe zu ihr gesagt, ich komme die sicher holen und wenn ich mich verspäte, du wart einfach da, du geh nicht weg von da. Und habe ich gesagt, da kommen nach dir, kommt eine Fußballgruppe und die wissen, dass du da halt dann da auf mich wartest, also du bleibst dann schön da. Ja, okay, hat sie dann immer gesagt. Und das habe ich gesagt, einmal. Und in der Zeit bin ich nicht einkaufen gegangen, ich bin nicht in die Firma gegangen. In der Zeit bin ich spielen gegangen, das heißt, ich habe die da im Stich gelassen. Und da hat sie dann auch gesagt, ja, da möchte sie mit ihrer Mama allein drüber rein. Also da war es für sie dann sozusagen, ja, dann klar, wie ich sie belogen habe.
Was ist so quasi jetzt, aber im aus der Erfahrung hast, Ihr wichtigster Tipp für Menschen, die sagen, ich habe, glaube ich, auch Probleme im Spielen. Was ist Ihr wichtigster Tipp für jemanden, der so merkt, der hat schon ein Problem vielleicht?
Ja, früh genug sich mit anderen unterhalten, offen dazu zu stehen. Es ist eine Krankheit, wie viele andere es auch gibt. Also wir haben auch in der Gruppe, in der Selbsthilfegruppe immer gesagt, es ist halt so, wenn sich jemand an den Fuß bricht, dann versteckt er den gibt es auch nicht. Und genauso ist das halt eine Sucht. Ich bin auch von niemandem, natürlich waren aus der Firma einige sehr böse auf mich, berechtigterweise, weil ich das über so lange Zeit und so viel Geld da veruntreut habe. Aber ansonsten habe ich da jetzt keine Diskriminierungen erfahren und das ist einfach so wichtig, dass man früh genug, solange es noch geht, aus dem Teufelskreis rauskommt, weil jeder Tag, in dem man nicht drinnen ist, wird es nicht besser, sondern nur schlechter.
Wenn jemand das Gefühl hat, er hat im Umfeld auf einmal jemanden, der vielleicht ein Problem hat, welchen Tipp könnte man dem jetzt geben?
Ja, ansprechen, die Person drauf, dranbleiben. Ich weiß, wie schwer das ist. Ich weiß auch, dass zum Beispiel das bei mir so ist, dass in der Zeit, wo ich noch dran geglaubt habe, dass ich das alles wieder irgendwie hinkriege, wäre es für mich unheimlich schwer gewesen, das zu akzeptieren, dass ich das zugeben würde. Und weil damals auch die Zeit, wie gesagt, das Thema Spielen und vor allem Spielsucht war, die Sucht als Krankheit, das war überhaupt nicht präsent. Und ab einem gewissen Zeitpunkt, wie ich dann drinnen war in der Sucht, war natürlich auch so, dass ich über das Thema nichts gelesen habe oder so. Es war dann auch so, dass ich auch zum Beispiel im Fernsehen keine Krimis mehr angeschaut habe oder sowas, weil wir einfach dort zu sehr man sich selber sieht, dass man ja eigentlich auch Verbrechen begeht und das habe ich einfach nicht kennen. Sowas anschauen, bei der Zeitung keine Artikel lesen können über Leute, die jetzt irgendwie was veruntreut hätten oder auch was sozusagen vielleicht irgendwie anders Geld beschafft haben und so. Oder wenn ich von Bekannten gehört habe, dass die eine Glücksspielproblematik haben, habe ich das Gespräch mit meiner Frau sofort abgewürgt. Habe ich gesagt, du, ich kann mich um das alles kümmern oder so irgendwie. Also weil man sich immer einen Spiegel vorgehalten kriegt. Und das will man einfach dann drüber nicht und man will diesen Spiegel eigentlich nie haben.
Was würden Sie jemandem als Idee oder Tipp geben, der sagt, okay, ich habe ein Problem, aber ich habe jetzt keinen, den mir anvertrauen kann. Ich bin allein, habe keine Partnerin, habe keine Freunde, ich habe einfach allein ein Problem. Was können wir so jemandem als Stütze oder als Anker in die Hand drücken oder zeigen oder geben?
Also für mich war es eben so, dass die Teilnahme an der Selbsthilfegruppe, mit anderen Betroffenen darüber zu reden, das hat mir auch unheimlich geholfen. Zu sehen, dass ich nicht allein auf der Welt bin mit dem Problem, dass es da viele andere auch gibt, die Problematik haben und das erfahre ich jetzt auch immer in meiner Online-Selbsthilfegruppe, die ich betreue, dass die Leute sagen, das ist das erste Mal, dass sie offen über das reden können. Und das anzusprechen, sich jemanden zu öffnen, wenn es jetzt nicht die Partnerin ist, irgendwie einen guten Freund oder eine gute Freundin um Hilfe bitten. Und einfach, ja, ich meine, ich weiß, dass es so leicht gesagt ist und ich weiß selber, dass ich nicht in der Lage war, in irgendeiner Form eine Hilfe mir zu holen und zu suchen. Aber je früher, umso besser. Und es ist einfach das Leben, geht dann einfach viel besser weiter und das würde ich Ihnen offen mit dem das Lügen aufhören, der offene Umgang mit dem Problem, das ist einfach extrem wichtig.
Sie haben jetzt seit doch mehreren Jahren alle Schulden abgezahlt, haben quasi alles hinter sich gelassen, heute quasi widmen Sie sich dem Thema der Prävention und auch andere Menschen zu unterstützen, das Problem haben viele wichtige Tipps auch gegeben, auch danke dafür. Sie haben jetzt kurz angesprochen, so die Episode mit der Kirche, nach dem Motto, die Eltern oder Großeltern waren sehr gläubig. Die Eltern waren sehr gläubig und ob sie es in dem Moment auch waren oder nicht waren, war jetzt im Gespräch gar nicht herauszuhören, aber quasi diese Episode mit der Kirche und diesem alten Ehepaar, so quasi ein bisschen auch ein Schlüsselmoment. Wenn man so jetzt versucht, das Ganze irgendwie zusammenzufassen, beziehungsweise quasi Konklusion, ohne jetzt irgendwie zu ins Esoterische abzudriften, aber so quasi aus der Vergangenheit heraus den Blick in die Zukunft wirft, sagt, okay, wenn ich zum Beispiel in 100 Jahren ein junger Mensch fragen würde, wer war der Gerald Pfeiffer, was hat er denn ausgemacht in seinem Leben, was war also der Sinn seines Lebens, was würden Sie antworten?
Ja, das ist schwer, von dem, wenn es um eine Spielsucht geht, dann sicher war er ein Mensch, der versucht hat, den Schaden, den er verursacht hat, oder zu versuchen, andere Leute davor zu bewahren. Und in der Hoffnung, dass sozusagen andere Leute dann auch schneller den Mut haben oder die Kraft haben, das Ganze zu beenden. Also das sehe ich jetzt als eine wichtige Aufgabe von mir. Darum mache ich ja diese öffentlichen Auftritte, noch und erkläre mich bereit, dann halt auch in der kleinen Zeitung oder im ORF und so weiter, weil es einfach sehr wenige Menschen gibt, die das machen. Und es sind viele natürlich, die das auch, bei denen das auch nicht geht, weil die halt noch beruflich zu sehr verknüpft sind und oder angestellt. Das ginge gar nicht, dass sie sich da outen und öffentlich das Ganze bekannt machen. Und darum sage ich ihm, das mache ich, weil für mich sind meine öffentlichen Vorträge halt in der Richtung, dass ich zum einen sage, die Prävention halte ich für unheimlich wichtig. Dass vor allem auch die jungen Leute jetzt mit dem Wetten, Sportwetten, es ist einfach die Problematik, dass ja in Österreich Sportwetten als Geschicklichkeit gelten und nicht als Glücksspiel. Also sie sind gleich eingestuft wie Flippern oder Billard spielen. Und deshalb können natürlich auch so viele Lokale da eröffnen, weil das Glücksspielgesetz nicht gilt für die. Oder müsste dann wahrscheinlich ein eigenes Gesetz wieder halt festgelegt werden, aber dass es klar ist, dass es ein Glücksspiel ist. Dass man junge Leute früh genug auf die Gefahren aufmerksam macht. Das ist ja der Großteil der Spielsüchtigen, wird ja süchtig, oder das sind Erstgewinne, die die haben. Die gewinnen einmal und dann denken sie, sie werden immer wieder gewinnen. Und so kommt man dann in das Rad rein und dann ist, das ist bei mir ein bisschen anders gewesen. Ich bin aber einer der wenigen Fälle, der nicht über einen Erstgewinn dann sozusagen dem langfristig dann süchtig geworden ist. Und also da die Prävention und über die Prävention Jugendliche und auch vielleicht ein bisschen ältere Menschen aufmerksam auf die Gefahren macht, dass das ein schleichender Übergang ist, was man gar nicht merkt, das ist wichtig. Das Zweite ist, was für mich wichtig ist bei den Vorträgen, ist, dass man andere Menschen darüber aufklärt, wie also ein Spielsüchtiger tickt. Und wie gesagt, ich habe es schon erwähnt, die größte Angst war von mir, dass wenn ich mich oute oder wenn das bekannt wird, dass ich nie wieder spielen gehen kann. Also ich habe Angst vor dem gehabt, das nicht mehr tun zu dürfen, womit ich mein Leben zerstört habe. Also völlig irrational. Und da war für mich dieser erste Satz von dem Rechtsanwalt so wichtig. Und jetzt mache ich eben auch Vorträge in Bildungseinrichtungen, Fachhochschulen und so weiter, für junge Menschen, die dann halt im Gesundheitsbereich arbeiten werden und auch in Betrieben. Das heißt, es kommt ja oft vor, dass in Betrieben dann nachher da die Ersten dann nachher irgendwie Wind davon kriegen, wenn plötzlich reinkommt, dass jemand gepfändet wird oder so. Ja, was ist mit dir, warum wirst du gepfändet und so weiter. Oder dass sie die Leute dann Geld ausborgen innerhalb der Firma, damit das sozusagen sie die Kosten halt dann auch alles weiterzahlen können oder fragen dann immer wieder um Vorschüsse an und so. Dass man da auch sozusagen denen helfen kann, indem man aber auch sozusagen das als Krankheit anerkennt und nicht dann gleich der zweite Satz ist ja, wie blöd bist du, dass du da so viel Geld verspürst. Und das sind sozusagen die wesentlichen Punkte, warum ich das mache. Und damit die Leute auch den Mut haben, früher zu der Krankheit zu stehen und früher halt was beginnen, halt sozusagen den richtigen Weg einzuschlagen.
Sie haben jetzt vorher den 24. Juli so als den schlimmsten und zugleich besten Tag Ihres Lebens bezeichnet, diesen Tag der Entscheidung. Warum war das der schlimmste und beste Tag zugleich?
Der schlimmste, weil ich gedacht habe, mein Leben ist eigentlich zu Ende. Und der beste Tag, weil eigentlich mein neues Leben begonnen hat, ein spielfreies Leben. Also ich spiele seit damals nicht mehr, weder Glücksspiele noch irgendwelche Kartenspiele oder nicht einmal Schere, Stein, Papier, weil das mir einfach zu gefährlich ist, dass ich wieder in alte Muster hineinrutsche. Und das war, damit hat eigentlich mein neues Leben begonnen und damit haben neue Aufgaben begonnen und ich hätte mir nie denken können oder hätte mir nicht vorstellen können, dass mein Leben dann danach noch so erfüllt und schön sein wird, wie es jetzt eigentlich ist.